Einen schönen guten Abend zur heutigen Veranstaltung im Kepler-Salon, Diagnose Hirntumor. Mein Name ist Stefan Hamedner. Ich darf unsere beiden Vortragenden des heutigen Abends begrüßen. Links Frau Dr. Wurm. Frau Dr. Wurm hat in Innsbruck Medizin studiert. Sie ist heute Oberärztin an der neurochirurgischen Abteilung der Landesnervenklinik Wagner-Jauregg in Linz. Sie hat eine Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten zu verschiedenen Themen der Neurochirurgie auch geschrieben und diese in internationalen Fachjournalen publiziert. Sie habilitierte sich 2004 an der Universität in Innsbruck und hat dort auch heute einen Lehrauftrag und betreut auch in Linz eine ganze Reihe von Studenten bei Diplomarbeiten und anderen Tätigkeiten. Besonders liegen ihr Themen im Bereich der Hirntumore natürlich am Herzen und ihr Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Integration moderner bildgebender Verfahren in computergesteuerter Operationsführung. Ich hoffe, ich habe das so richtig zitiert. Und auch ein besonderes Anliegen ist Frau Dr. Wurm etwas, was ich auch sehr unterstütze und mir auch sehr wünsche, dass das in Linz einmal passiert, nämlich dass in Linz eine medizinische Universität errichtet wird, eine Folgenuniversität errichtet wird. Das ist ein Thema, das hoffentlich in den nächsten Jahren angegangen wird. Herr Dr. Josef Bichler hat in Wien Medizin studiert. Er hat bei den Elisabethinen den Turnus- und die Facharztausbildung gemacht und ist seit 1999 Facharzt für Innere Medizin, ebenfalls an der Landesnervenklinik Wagner-Jauregg. Er ist Leiter des Konsiliardienstes für Innere Medizin und seit 1999 leitet er Dr. Bichler die neuroonkologische Ambulanz. Er ist auch Gründer des Zentrums für Neuroonkologie an der Landesnervenklinik. Er ist auch in europäischen Institutionen zur Tumorforschung beteiligt und er ist derzeit und auch mit dem Aufbau einer Tumordatenbank zur Erforschung von Hirntumoren unter anderem beschäftigt. Ich bitte Sie jetzt mit Ihrem Vortrag zu beginnen.
Es sind jetzt einige Dias, sehr wenige. Ich hoffe, dass es eher eine rege Diskussion als wie ein Frontalvortrag wird. Aber nur damit man sich ein bisschen mit den Zahlen befreundet, was bedeuten Hirntumoren, wie häufig sind sie überhaupt? Das ist ja nicht jetzt so, wie wenn ich sage, Mama, Brustkrebs oder Darmkrebs, eine sehr häufige Erkrankung. Ich werde aber dann auch in der Folge darauf zurückkommen, was die Besonderheiten dieser Hirntumore sind. Sie erkranken jährlich etwa 7 von 100.000 Menschen an einem Hirntumor. Das sind in Österreich an rund 7 als 800 Menschen. Jährlich davon etwa die Hälfte an dem sehr bösartigsten Glioblastom. Sie sehen das unten in der Grafik, dass das Glioblastom, also der wirklich aggressivste Hirntumor, auch die größte Anzahl ausmacht von allen Tumoren. Wir haben schon sehr komplizierte Namen, die andere Hälfte machen, die sind deutlich weniger. Es ist so, dass Männer häufiger erkranken als Frauen an bösartigen Hirntumor, an gutartigen, einem Meningiom, das ist ein Geschwulst der Hirnhäute, erkranken die Frauen häufiger und das dürfte hormonell bedingt sein. Zusammen haben alle bösartigen und nicht bösartigen Hirntumor etwa 16 pro 100.000 Einwohner pro Jahr. Also wenn man das auf Österreich umrechnet, 1 Million Einwohner rechnet, sind das ungefähr mal 10, 160. Ne? Die Prognosestatistik, es ist sehr unterschiedlich, was für einen Art Hirntumor man bekommt. Wenn man den schlechtesten Typ bekommt, und das sind leider 50% der Erwachsenen, bei Kindern schaut die Geschichte etwas anders aus, die haben meistens bessere Prognose, weil sie auch andere Tumoren haben als Erwachsene. Dann kann man sagen, es ist zwischen dem Astrozytom, das ist ein eher nicht so bösartiger Tumor, Sie sehen, das 10-Jahres-Überleben ist dort fast 40%. Beim Glioblastom sind wir schon bei wenigen Prozenten, 2,3%, das sind amerikanische Statistiken. Wir haben nebenbei hingeschrieben, dass wir durch die heute modernere Therapie, das umfasst ja bessere Operationsmethoden, zu dem der Dozent Wurm dann noch eine Auskunft geben wird, und bessere Nachbehandlungsmethoden heute eigentlich das 2-Jahres-Überleben von der reinen Bestrahlungstherapie, die ja Standard war, von 10% auf jetzt 26%, also mehr als verdoppelt haben. Und sogar schon 5 Jahresdaten mit neuen Therapieschemata es gibt und wo Sie sehen, dass wir die kombinierte Behandlungsmethode bei fast im Schnitt 10% 5-Jahres-Überleben sind. Also das ist das Fünffache, was wir vor einigen Jahren, vor 10 Jahren noch gehabt haben. Es war vor 10 Jahren wirklich eine sehr triste Situation, weil wir schlechte Nachbehandlungsmethoden hatten. Wir hatten überhaupt keine Möglichkeit, eigentlich nach der Ersttherapie eine weitere Therapie zu machen. Das war alles rein palliativer Natur. Es ist auch das Glioblastom sehr nihilistisch gesehen worden. Also wenn jemand den Tumor hatte, dann haben auch sehr viele Fachkollegen, und ich muss sagen, ich 1999 auch, gesagt, ja, was tut man da? Das ist ein Tumor, den man nicht behandeln kann. Hat sich Gott sei Dank gebessert. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich glaube, am Schluss werden wir dann miteinander die Fragen erörtern. Jetzt ist einmal das Wichtigste, wenn ich so eine Diagnose habe, jetzt Glioblastom oder anderer Hirntumor, was passiert dann nach der Diagnostik, die ja meistens mit einer Mehrbildgebung funktioniert, dann kommt dann als erstes einmal der Chirurg oder die Chirurgin zum Zuge, und sie wird Ihnen jetzt ein bisschen was erklären, wie das heutzutage modern funktioniert. Darf ich bitten?
Ja, meine Damen und Herren, die Datenchirurgie, die lebt natürlich von Bildern. Daher war es mir auch ein Anliegen, ein paar Bilder mitzubringen, um als Gesprächsgrundlage zu dienen. Grundsätzlich wollen wir heute diesen Abend nutzen, um über das Besondere von Hirntumoren zu sprechen, die sich ja deutlich unterscheiden von Tumoren in anderen Körperregionen, einfach dadurch, dass das wichtige Organ Gehirn betroffen ist und somit der ganze Mensch betroffen ist. Und es gibt sowohl von der onkologischen Seite wie auch von der chirurgischen Seite her einige Besonderheiten, die es bei Hirntumorpatienten zu beachten gilt. Wir haben den Titel gewählt, ein Leben zwischen Hoffnung, Chancen und Grenzen, und das ist es auch. Und wir betreuen zum ersten Sinn drinnen, natürlich auch die anderen Berufsgruppen, die damit beschäftigt sind. Und grundsätzlich ist es so, dass ein Patient, dem die Diagnose Hirntumor gestellt wird, und sie sind unschwer, zwei sehr große Hirntumoren zu erkennen, einmal bei einem Kind und einmal bei einem erwachsenen Menschen, dass solche Patienten zunächst einmal wirklich immer nicht entlockt werden. Das ist praktisch immer so, dass so eine niederschmetternde Diagnose ist, dass man mal aus seinem normalen ausgerissen wird mit der Familie. Ein Doktor habe ich da mitgebracht, wie Betroffene auch schildern, wie es ihnen gegangen ist bei dieser Diagnose, die aber gar nicht immer niederschmetternd sein muss, denn es sind ja gar nicht alle Hirntumoren nicht behandelbar oder auch nicht alle Hirntumoren bösartig. Womit wir auch immer zu kämpfen haben, ist die Beratung der Patienten. Und zwar die Fachberatung der Patienten, weil Menschen natürlich dazu neigen, alles Mögliche auszuprobieren, was auch wissenschaftlich nicht bewiesen ist. Und wir sind immer auch wieder mit Dingen konfrontiert, wo sich Patienten mit nicht bewiesenen Dingen vergiften, bis zu vergiften. Ja. Mit diesem Bild möchte ich zeigen, dass die Behandlung des Hirntumors eine umfassende ist. Wir haben halt sehr viel Wissen jeglicher Natur. Die Informationen, die wir bekommen über so einen Patienten, sind ganz verschieden. Die sind einerseits elektrischer Natur, bildgebender Natur, aber auch zum Beispiel, wie sich Stoffwechselvorgänge im Gehirn und im Tumorverhalten, und aus diesen Informationen, die wir von verschiedenen Spezialisten im Krankenhaus bekommen, können wir schon Rückschlüsse ziehen, was denn das in etwa für ein Tumor sein wird, und dann aus diesen vielen Informationen eine sinnvolle Operationsplanung erstellen. Das sind nur einige der Informationen, die wir so bekommen. Wir stehen im Zentrum einer Behandlung, die das ganze Krankenhaus umschließt. Und das bedeutet eigentlich ein integrierter OP-Saal. Das heißt, wir kriegen Informationen aus den verschiedensten Spezialitäten des Hauses. Und die Untersuchungen werden nicht unbedingt ganz zeitnah gemacht. Es kann auch sein, dass es schon eine Woche alt ist, eine Untersuchung, die dann trotzdem in das Operationsergebnis einfließt. Und verschiedenste Techniken werden verwendet, die wir dann in der Operationsplanung und besonders für die computerunterstützte Operation, die heutzutage ja Standard ist, verwenden können. Ganz kurz ein Bild aus dem technischen Teil des OPs. Wir haben verschiedene technische, sehr aufwendige Modalitäten im OP, die gar nicht einmal so viel Platz wegnehmen, als das früher der Fall ist. Wir können das heute auf sehr kleinen Raum machen. Und das gelingt dadurch, dass ein hoher Grad an Vernetzung mit den anderen Disziplinen im OP schon vorhanden ist und dass zum Beispiel diese Kamera den Patienten und die entsprechenden Instrumente ganz genau beobachten kann. Und somit gelingt es, die vielfältigen Informationen, die es zu einem einzelnen Patienten gibt, ja, das sind ganz verschiedene Informationen, zum Beispiel auf der linken Seite das Violette zeigt an, wo die bösartigeren Hirntumoranteile sind, während das Grüne auf der rechten Seite schon eine 3D-Präsentation ist, wo der gesamte Tumor dargestellt ist und wie wir das auch im Operationsmikroskop sehen. Und somit gelingt es, mit modernsten computertechnischen Methoden Patienten so millimetergenau und sehr präzise operieren zu können. Und wie funktioniert das? Wie gesagt, meine Profession lebt davon in der Vermittlung aus Bildern. Bilder sprechen manchmal mehr als 1000 Worte. Das ist eine navigierte Operation, das heißt eine computergeführte Operation. Wenn eine Patientin mit in diesem Fall Gott sei Dank einen gutartigen Hirntumor, wie sich dann herausgestellt hat, die Schädeldecke muss natürlich geöffnet werden für die Entfernung eines Hirntumors. Das geschieht heute kosmetisch sehr ansprechend. Normalerweise ist es so, dass die Patienten, wenn sie nach Hause gehen, kaum mehr, dass man ihnen kaum mehr ansieht, dass sie überhaupt operiert wurden. Also nach etwa 5 bis 7 Tagen geht der Durchschnittsbesitzer nach Hause. Es muss natürlich die harte Hirnhaut eröffnet werden, bevor dann das Gehirn freigelegt wird. Und dann unter Zuhilfenahme des Operationsmikroskopes kann dann der Tumor punktgenau dargestellt und im Idealfall komplett entfernt werden. Das Ausmaß der Entfernung eines Tumors ist mittlerweile bekanntlich einer der wesentlichen Faktoren für die Langzeitprognose des Patienten. Das war früher nicht so bekannt. Das wusste man von anderen Tumoren, zum Beispiel in der Bauchregion und so weiter. Bei Hirntumoren hat man das lange Zeit eigentlich nicht angenommen. Heutzutage weiß man es, je besser ein Tumor herausgenommen werden kann, natürlich am besten ist, wenn er total entfernt werden kann, desto besser ist dann auch der Outcome und die Langzeitprognose. Sogar beim Glioblastom, den wir gehört haben, bösartigsten Hirntumor, den es gibt. Und so schaut die Patientin dann am Ende des Eingriffes aus, noch am Ende der Narkose, wenn sie auf die Intensivstation kommt. Das High-End, das wir heutzutage machen, ist, dass wir Patienten wach operieren. Sie sehen hier, der Patient spricht, während er operiert wird. Er wacht auf, wenn die Schädeldecke geöffnet ist. Das Gehirn ist das einzige Organ, das nicht wehtut, weil es selber nicht mit Nerven versorgt ist. Daher kann man Patienten, wo zum Beispiel nicht klar lokalisiert werden konnte, wo die Sprachregion ist, auch wach operieren. Solche Patienten werden bis zu 2-3 Stunden während der Operation von der Psychologin, die Sie hier sehen, und von der Neurologin durchgetestet. Das gilt natürlich besonders, wenn jemand spezielle Professionen hat, Ärzte, Juristen, Lehrer, aber auch viele andere Professionen, die unbedingt ihr volles Sprachverständnis im Alltag brauchen. Und somit haben Sie jetzt in das High-End unserer Operation entführt. Hier sehen Sie eine Überlebenskurve, je nachdem, wie viel Tumor entfernt werden konnte. Und da ist ganz klar ersichtlich, warum wir uns heute so viel Mühe geben, Tumoren bestmöglich zu operieren, bestmöglich herauszubekommen. Wobei aber immer das Ziel natürlich ist, einen Patienten möglichst nicht zu schädigen. Zum Schluss möchte ich auch noch darauf eingehen, dass natürlich die Hirntumorforschung etwas ganz, ganz Wichtiges ist, auch in unserem Krankenhaus. Das erste neuro-onkologische Zentrum in Österreich hat, wird Hirntumorforschung betrieben. Die Zelllinien aus unseren Tumorpräparaten werden gezüchtet und für verschiedenste Untersuchungen verwendet. Und aus diesen Daten wird dann im Einzelfall dann schon die bestmögliche Anschlusstherapie für Patienten gefunden. Auf der Homepage können Sie auf diese und andere Webseiten zugreifen, die sind alle in der Homepage vorhanden. Und jetzt möchte ich wieder an Kollegen Bichler übergeben, der über die weiteren onkologischen Aspekte noch etwas abschließend sagen möchte.
Ich bleibe jetzt auch einmal sitzen. Wir haben jetzt gehört, dass heute Möglichkeiten der Therapie sind schon allein von der Operation her. Es gibt sehr viele Dinge, die neu sind in der anschließenden Behandlung, was die Bestrahlungstechnik betrifft. Die sind viel moderner geworden, wo wir weit weniger Nebenwirkungen, Langzeitnebenwirkungen haben als früher. Die Chemotherapien, die auch gegeben werden und jetzt noch neuere Therapien, sogenannte zielgerichtete Therapien, werden schon eingesetzt, sind für die Patienten sehr gut verträglich. Es gibt Patienten, die wirklich die einzige Zeit, wo sie stationär im Krankenhaus waren, auf die Operation sich beschränken lässt. Alles andere geht schon ambulant. Was mir aber wichtig ist und wie ich 1999 begonnen habe, das zu übernehmen auf Frage des Leiters der Neurochirurgie, Professor Fischer, habe ich gesagt, ich möchte diese Patienten jetzt nicht nur von der medizinischen Seite her betreuen, dass ich sage, ich mache die anschließende Therapie, die dort mal sehr dürftig war, sondern auch den psychologischen Aspekt daneben. Ich komme ein bisschen aus der Palliativschiene im Krankenhaus Elisabethinen auf einer onkologischen Abteilung die Ausbildung dort gemacht. Und das war mir immer das wichtigste Anliegen. Und es ist jetzt nicht nur die Therapie, vor allem bei den Hirntumoren, sondern vor allem unser wichtigstes Organ, das Gehirn, der den Menschen ausmacht. Und eine Erkrankung dort ist weitaus einschneidender für den Patienten oder für die Angehörigen, als wir das von anderen Krebserkrankungen kennen. Das Wichtigste in der Betreuung solcher Patienten ist die Aufklärung. Die Aufklärung ist ein zentraler Punkt in jeglicher Behandlung. Und vor allem, wenn es hier um lebensbedrohliche Erkrankungen geht, wie gesagt, das muss nicht immer lebensbedrohliche Erkrankung sein, aber wenn es jetzt der bösartige Glioblastom ist, dann ist die Aufklärung dementsprechend wichtig. Und zwar gilt für mich die oberste Maxime, dass die Patienten ehrlich aufgeklärt werden sollten. Es war früher die Meinung vieler Onkologen, dass man gut lügen können muss, um den Patienten nicht zu schädigen. Wir haben heute durchwegs mündige Patienten. Das kommt aber jetzt nicht nur auf das Alter des Patienten drauf an, sondern einfach durch den Wissensstand heute ist der Patient nicht mehr unmündig. Er weiß sehr wohl, was er hat. Er erfährt es auch, weil man kann sich informieren im Internet, man kann sich informieren über andere Medien und ich brauche mir nicht zu denken, dass er nicht erfährt, was er hat. Er erfährt es. Nur wenn ich ihm das nicht sage, dann ist das Vertrauensverhältnis von vornherein weg. Weil wie kann sich der Patient dann verlassen, wenn ich ihm später sage, ja Doktor, wächst was nach, ob das oder vielleicht nicht nach, stimmt das überhaupt, was mir der Arzt sagt, oder ist er, mir geht es nicht gut und er sagt, das Bild ist gut, will er mich nur beruhigen, weil er mich vorher auch beruhigen wollte. Und die schonende Lüge am Krankenbett hilft überhaupt keinem. Es ist nur die Art und Weise, wie wir vermitteln, diese Diagnose, ist das Entscheidende. Das heißt, ich kann sehr konfrontativ aufklären, ich kann dem Patienten natürlich sagen, wissen Sie was, Sie haben ein Glioblastom, das ist ein bösartiger Hirntumor, Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich operieren zu lassen, dann kriegen Sie Bestrahlung, Chemotherapie, Sie haben jetzt eine statistische Überlebenswahrscheinlichkeit von, wenn Sie eine bessere Art von Glioblastom haben, da gibt es auch schon unterschiedliche Arten, entweder leben so 26% nach 2 Jahren wieder, noch immer, und die anderen halt nicht. Danke, und die Therapie ist Chemotherapie, Bestrahlung, auf Wiedersehen. Das ist auch Information, sachliche Information, stimmt sogar, ist eine Statistik. Nur die Statistik ist ja eine Verteilung und trifft das Einzelindividuum nicht. Und ich halte überhaupt nichts davon, Zeitangaben jetzt zu machen von Beginn an. Es ist wichtig, dass der Patient erstens einmal das Wort Krebs hört, Er kann sich unter Glioblastom gar nichts vorstellen, weil das ist ein so ein Fachbegriff, das ist ja nicht Allgemeinwissen. Ein Tumor im Gehirn, der nicht ganz gutartig ist, also es sind alles so Umschreibungen, die Patienten, also die Kollegen auch oft machen und sagen, damit der Patient nicht wirklich die Wahrheit erfährt, oder ich halte es selber nicht aus, ihm sowas zu sagen, weil da sitzt jetzt der Mutter von mir mit zwei kleinen Kindern, man, der kann doch nicht sagen, dass sie einen Krebs hat im Gehirn. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es bei weit über 90% sich die Ehrlichkeit bezahlt, belohnt gemacht hat. Es hat enorme Auswirkungen auf das Sozialgefüge. Das heißt, wenn jetzt der Familienvater ein Lehrer ist oder hat eine Firma, dann ist es nicht uninteressant, wenn ich weiß, ich muss mir der Firma was überlegen, weil sonst, wenn er stirbt oder er wird so schlecht, dass er das nicht mehr erledigen kann, dann haben wir soziale Auswirkungen, die die nächste Generation, seine Kinder oder seine Frau, die zurückbleibt, massiv betreffen werden. Und darum lüge ich nicht, weil es dem Patienten nur schadet und den Angehörigen. Wir brauchen dazu die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ich habe, wie ich ins Wagenjauder gekommen bin am Anfang, sicherlich sehr vieles noch alleine gemacht, aber nachdem wir ein Haus für die Psyche sind, war sehr schnell eine Bereitschaft dabei von anderen Disziplinen, Psychologen, Psychotherapeuten, der klinischen Sozialarbeit, sich da einzuklinken. Und ich habe jetzt ein super Team, das ist ja auch die Wesensart des Zentrums, dass wir nicht nur jetzt die medizinischen Fächer drinnen haben, sondern auch die Psychologie, die klinische Sozialarbeit, die mir wahnsinnig viel Unterstützung gibt, weil ich kann nicht immer die psychoonkologische Betreuung machen. Ich sage Ihnen nur eines, je weniger psychoonkologische Betreuung brauche ich, wenn ich den Patienten gut aufkläre. Er hat einen Schock, das ist keine Frage nicht, aber ich habe auch einen Schock, wenn meine Mutter stirbt. Aber ich werde da nicht jetzt zum Antidepressivum greifen und das war's. Ich muss mich mit der Situation auseinandersetzen. Und da hilft der Psychoonkologe, da hilft die klinische Sozialarbeit, wenn es zu Hause eckt, an allen Ecken und Enden. Und das ist das Wichtigere. Jetzt kann man das nächste Tier nehmen. Was ist der Unterschied? Wenn wir jetzt, Krebs ist ja sehr en vogue, auch in den Medien, und immer wieder neue Methoden und neue Therapien werden vorgestellt. Das hängt jetzt nicht nur vom Hirntumor ab. Was wir aber in der Neuroonkologie speziell haben, dass wir sehr verschiedensartige Probleme haben. Und das ist, wenn man jetzt die Palliativsituation einmal hernimmt, also wirklich Menschen am Ende ihrer Erkrankung, dann sind in der Onkologie die häufigsten Symptome der Schmerz, Gewichtsverlust, Verstopfung, Erschöpfungssyndrom und Atemnot. In der Neuroonkologie haben wir Hirndrucksymptome, der Kopfschmerz ist kein großes Problem bei uns, das gibt es ja wirksame Methoden, das zu verhindern. Die Epilepsie ist ein sehr bedrohliches und sozial sehr problematisches Thema. Denkstörungen, Persönlichkeitsveränderungen. Eine Patientin mit Brustkrebs oder ein Patient mit Darmkrebs hat keine Persönlichkeitsveränderungen, außer der Schock, der die Persönlichkeit natürlich verändert. Aber es ist nicht so, dass man den Patienten nicht alleine zu Hause lassen kann. Also wir haben schon Patienten oft in wirklich Endstage-Erkrankungen oder am Ende ihrer Erkrankung, die sehr, sehr betreuungsaufwendig sind. Dass sie nicht körperlich betreuungsaufwendig sind, letztendlich werden sie natürlich bettlägerig, aber es ist so, dass sie so verwirrt sind, dass sie zu Hause nicht mehr führbar sind. Dass sie teilweise psychiatrische Symptome, Aggressionen haben, die auch behandelt werden müssen entsprechend. Also da haben wir sehr, sehr viel mehr an Problemen im sozialen Umfeld. Wir haben neurologische Defizite, die teilweise sehr früh auftreten, wenn Tumoren in sehr wichtigen Arealen liegen, dort auch nicht gänzlich operiert werden können. Dann machen die schon Lähmungserscheinungen, Sprachstörungen. Und mit Patienten zu kommunizieren, die eine schwere Sprachstörung haben, ist nicht wirklich einfach. Das ist auch, warum sich die sogenannte normale Onkologie nicht sehr um diese Patienten gerissen hat. Weil das Organgehirn mit der Komplexität war für die ein bisschen Epilepsie, das kennen wir in einem normalen Krankenhaus nicht. Also psychiatrische Symptome, das sind so Patienten, die man nicht so gerne so in einem allgemeinen Krankenhaus sieht, weil wir es umgangsschwieriger sind. Also wir haben hier ja keine Berührungsängste im Wagenjauer Krankenhaus, weil wir das gewohnt sind von der Psychiatrie. Und das ist einmal das Wichtigste, dass hier sehr, sehr große Unterschiede sind. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Tier. Wir haben gesagt, Denkstörungen sind das Problem. Welche Therapie machen wir da? Ich meine, ich werde die Denkstörung jetzt nicht behandeln können. Ich kann die Persönlichkeitsveränderungen teilweise mit Medikamenten behandeln, vor allem wenn es in die aggressive Situation hineingeht. Aber es haben natürlich beide, Denkstörungen und Persönlichkeitsveränderungen, wesentliche soziale Auswirkungen. Denken Sie daran, ein Patient mit einem gutartigen Hirntumor, der aber an einer Epilepsie leidet. Und der wird aufgeklärt, ja, also wir haben eh einen gutartigen Hirntumor, der wird langsam wachsen, in den nächsten 15, 20, 25 Jahren werden Sie vielleicht überhaupt kein Problem haben. Epilepsie haben Sie, dürfen nicht mit dem Auto fahren, auf Wiedersehen. Dann gehe ich zum Patienten hin und frage ihn, was er vom Beruf ist. Und er sagt, Vertreter. Er darf jetzt ein Jahr mindestens nicht Auto fahren. Der Tumor ist nicht jetzt das Problem, weil dann hat der Arzt gesagt, der ist eh super und das wird Ihnen lange nichts machen, wir haben sogar eine normale Lebenserwartung, aber Sie haben ein Jahr eine massive Einschränkung und Sie werden sogar den Arbeitsplatz verlieren, weil Sie nicht mehr Auto fahren dürfen. Also Dinge sind es, mit denen wir Probleme haben. Neurologische Symptome, Schluckstörungen, Halbseitenlähmungen, Sprachstörungen, habe ich schon gesagt. Also der neuroonkologische Patient braucht abschließend gesagt viel mehr psychosoziale Unterstützungen, viel mehr als Medikamente, zum Beispiel zur Symptomkontrolle. Und der Grad der Einschränkung oft schon im frühen Krankheitsstadium ist nicht vergleichbar mit anderen Erkrankungen, also Krebserkrankungen, wie wir sie kennen. Damit möchte ich gleich zur Diskussion überleiten.
Wir haben danke, für den, ja, danke für den interessanten Vortrag. Zur Diskussion, ich würde bitten, wenn Sie Fragen haben, das Mikrofon zu verwenden. Zwar deswegen, weil ja diese Veranstaltung auch aufgezeichnet wird. Sie können ja das Podcast dieser Veranstaltung auf der Kepler-Salon-Homepage abrufen. Und wenn Sie ins Mikrofon dann reinsprechen, wird das auch aufgenommen. Apropos Homepage, vielleicht noch die Links, die Sie gesehen haben, die sind auch auf der Kepler-Salon-Homepage abzurufen. Können Sie da direkt dann verlinken. Ich hätte vielleicht als Einstieg gleich eine Frage. Was ist denn eigentlich dieses Zentrum für Neuroonkologie? Was kann man darunter verstehen?
Das ist der Zusammenschluss von allen Disziplinen, die sich mit diesem speziellen Problem beschäftigen. Wir waren früher in der Neurochirurgie sehr alleine gelassen mit diesen Patienten. Wir haben uns großteils alleine darum gekümmert, was dazu geführt hat, dass sehr viele Patienten zum Beispiel bei uns im Krankenhaus verstorben sind, die aber lieber zu Hause geblieben wären. Man hat sich einfach zu wenig darum gekümmert, ob das nicht auch möglich wäre, solchen Patienten zu ermöglichen, im Kreis der Familie zu sterben. Und das hat sich mit dem Zusammenschluss aller Disziplinen um vieles gebessert. Das Zentrum beinhaltet natürlich auch die ganzen diagnostischen Fächer, die uns zuliefern, für vernünftige Operationsentscheidungen und so weiter. Das Zentrum umschließt, wie Kollege Picher gesagt hat, alle sozialen Aspekte, psychologischen Aspekte, manchmal braucht man für solche Patienten auch einen Psychiater. Alles das liefert unser Krankenhaus und ist daher der ideale Ort für so ein Zentrum. Und es ist auch das erste Zentrum in Österreich, das sich so intensiv und gemeinschaftlich interdisziplinär mit dieser schwierigen Patientengruppe beschäftigt.
Du hast alles gesagt. Es geht nicht alleine. Die Medizin lebt sowieso davon, dass es ein Teamwork ist. Das war vielleicht früher ein bisschen anders, aber gerade bei dieser Diagnose oder bei diesen Krankheiten funktioniert es schon gar nicht. Also jeder für sich alleine macht was Wichtiges und wenn alle zusammenarbeiten, kommt multipliziert sich der Faktor der Patientenbetreuung, der positiven Patientenbetreuung.
Wie wird es definiert, dass man geheilt ist?
Primär ist es so, dass bei den anderen onkologischen Erkrankungen so ein 10-Jahres Überleben als Heilung gilt. Das ist ja auch beim Mammakarzinom. Das heißt nicht, dass nicht manche Patienten nach 15, 20 Jahren wieder einen Tumor oder auch eine Metastase von dieser Grunderkrankung bekommen. Aber das ist so der Cut-off wissenschaftlich gesehen, wer 10 Jahre überlebt hat, ist geheilt. Und das gibt es ja Gott sei Dank bei den Hirntumoren primär schon, dass man von der alleinigen Art des Tumors weiß, er ist geheilt. Also das braucht die Chirurgin ihr Handwerk gut machen und dann kann ich den Patienten schon, oder der kommt nicht mehr zu mir. Ich bekomme leider nur die Bösartigen.
Das heißt, er drückt irgendwie.
Ja.
Bitte.
Ja, ich glaube, das passt mir noch dazu. Eine Frage.
Achso, soll ich gleich hernehmen, ja. Gut. Eine Frage zu dieser Feststellung, dass, wenn ein Tumor herausoperiert worden ist, zur Gänze, dass da nichts mehr nachkommt. Jetzt stelle ich eine laienhafte Frage, und zwar, es ist ja kein Zufall, dass bei mir oder bei Ihnen oder jemand anderen ein Tumor zu wachsen beginnt. Der wird dann herausgeschnitten, aber und man weiß ja, dass im System Mensch oder bei jedem anderen Lebewesen wahrscheinlich auch alles mit allem zusammenhängt. Jetzt, wenn sich an der Situation, an der Lebensführung, an der Belastung, an all diesen Dingen nichts ändert, wieso kommt dann der Tumor nicht wieder? Oder besser gesagt, war das ein einmaliger Unfall im zellulären Bereich oder ist das ein Ausdruck einer gesamten Lebensführung, einer gesamten Belastungssituation und so weiter? Das hätte mich gerne interessiert.
Das ist, Sie sprechen da die psychogene Komponente der Tumorentstehung an, die in den 80er Jahren sehr geprägt wurde, auch von Lawrence Lachant, das ist ein amerikanischer Psychologe. Ich muss eines sagen, diese These ist nicht bewiesen worden, nie, und wurde auch wieder verlassen. Warum Hirntumoren entstehen, wissen wir nicht. Es gibt keinen auslösenden Faktor, der jetzt, also ob es jetzt der Lebensstil ist, beim Rauchen wissen wir es, extrem häufiger Lungenkrebs, also wir Nichtraucher. Auch das Blasenkarzinom kann durch Rauchen ausgelöst sein. Es war das Magenkarzinom durch das Pökelfleisch und durch das Gesäfte ausgelöst. Das geht massiv zurück, dafür kriegen wir die Wohlstandskrankheit des Esophaguskarzinoms, also des Speiseröhrenkrebs, weil wir alle übergewichtig sind und viel Rückfluss von Säure in der Speiseröhre haben. Da weiß man es, aber beim Hirntumor weiß man es nicht. Und die psychische, man hat schon was rausgefunden. Leute, die sich sehr gut mit der Erkrankung auseinandersetzen, leben besser und teilweise auch etwas länger. Weil man natürlich jetzt den Kopf in den Sand steckt und sagt, es ist alles vorbei. Weil man weiß ja, wenn man halt nicht gut drauf ist, kriegt man leichter einen Schnupfen oder Verkühlung. Also wenn man psychischen Stress hat, Stress ist ja auch auslösender Faktor. Das Immunsystem wird ja dadurch negativ beeinflusst. Aber dass jetzt diese Negativbeeinflussung den Tumor auslöst, das ist nicht bewiesen und das wäre auch fatal. Früher haben Leute gesagt, ja, sie haben in der Kindheit einen ungelösten Konflikt gehabt, weil die Mutter, Vater hat sie geschlagen und so weiter. Er hat irgendwas falsch gemacht, der kann das nie mehr rückgängig machen. Er ist schuld an seiner eigenen Erkrankung, ist ja fatal. Wie wollen sie denn da aus dem Teufelskreis rauskommen? Wenn sie dann mit 40 Jahren sagen, ja, weil ich mit 15 oder 20 Jahren so dumm war, jetzt habe ich das. Habe ich doch Eigenschuld, dass ich das habe. Das ist schrecklich, weil es nicht stimmt. Das muss man den Patienten auch sagen. Er kann Positives dazu beitragen, zu seiner Genesung oder zu seinem Lebensstil, den er dann weiterführt. Ne?
Heißt das, also ich weiß zum Beispiel, wenn ich zu einem der Wein hin, dann wird wahrscheinlich meine Leber irgendwann einmal
sprechen. Ja, ne? Das schon.
Aber gibt es irgendwelche Faktoren, die wir vielleicht noch gar nicht so kennen, den ganzen Tag, das hängt zum Beispiel da. Ich weiß es nicht, ich sage nur Beispiele. Ne? Oder einen enormen Druck in der Arbeit auch oder so. Also Dinge, dass die Kraft machen, das kann man sich unter anderem nicht vorstellen. Ob das gerade ein Gehirntumor sein muss, das weiß ich auch nicht. Also ich denke mir, das kommt nichts umsonst. Das muss irgendwo was sein. Das muss ja nicht unbedingt im sozialen Umfeld sein und in der Lebensführung, aber irgendwo muss es sein. Damit ist das Immunsystem geschwächt? Ich habe bei uns schon einen Arzt geredet, der sagt, ich frage mich, warum hat es nicht gemischt, sondern warum, was habe ich getan, dass mein Immunsystem die Armzellen nicht erkannt hat oder so irgendwie. Also die Frage stellt er sich anders?
Es ist so, dass komplexe Systeme auch Fehler machen. Und der Mensch ist ein sehr komplexes Zellsystem. Und Krebs entsteht durch Fehler. die der Körper normalerweise repariert. Es gibt jedoch solche Fehler, die das Immunsystem nicht erkennt, als falsch. Und dann wachsen Zellen. Sie haben bis zu einem gewissen Grad an Tumorzellmasse, brauchen sie auch keine Ernährung durch Blutgefäße und schlaufen. Und dann können natürlich auslösende Faktoren wie Umwelteinflüsse irgendwann einmal sagen, der wächst vielleicht ganz, der ist da, aber er ist noch nicht ausgebrochen. Irgendwann wächst es einmal und das ist sicher eine multifaktorelle Sache. Nur lässt sich das kaum nachweisen. Ja, da kann man keine Studie machen, von Gestressten und Ungestressten kriegt er mehr oder weniger Hirntumore. Ich weiß, weil es fast unmöglich ist, weil das so viele Faktoren sind, die dann statistisch gesehen so viele Einflüsse oder Verfälschungen haben können in der Statistik, dass das nie sauber wird. Und das mit dem Handy, ich habe mir gedacht, dass sowas kommt, oder mit den Handymasten, da läuft jetzt gerade von der Ärztekammer, vom Umweltreferat etwas, wo wir auch mitarbeiten werden mit unserer Hirntumordatenbank, damit wir wirklich schauen, ob diese Umwelteinflüsse einen Einfluss haben auf die Entstehung. Und es gibt zwar große Untersuchungen europaweit, in verschiedensten Ländern, die das Handy-Telefonieren nicht sicher oder gesagt haben, das hat keinen Einfluss. Es gibt aber jetzt eine sehr rezente Arbeit, heuer publiziert, 2009 in Schweden, in einem gewissen Gebiet. Da wird man schon nachdenken, dass unter 20-Jährige, und da waren nur 17-, 18-Jährige eingeschlossen, doch über längere Zeit, und das waren nicht einmal so viel, weil es sind da nur 35% Handy nutzen, heute kann man davon ausgehen, dass in Österreich mehr als 35% der Handy benutzen, und wenn das auch Leute, die deutlich jünger sind, ein Handy benutzen. Und dass das durchaus einen Einfluss haben kann, das ist eine einzige Forschungsgruppe, die sehr genaue Aufzeichnungen haben, aber ich muss sagen, man muss da schon vorsichtig sein, also, oder die ganzen elektromagnetischen Felder wie Computer, was uns alles umgibt, ob das nicht wirklich einen Einfluss hat. Da werden wir aber erst in 10, 20 Jahren das sehen. Das ist kein akuter giftiger Effekt. Wenn die Atombombe runterfällt, bin ich akut vergiftet. Die Strahlung ist tödlich oder macht vermehrt Schilddrüsenkrebs und so weiter. Aber das wirkt sich wahrscheinlich über längere Jahrzehnte aus. Und da müssen wir sehr genau, wir sind eben da auch wissenschaftlich und interessiert daran, genaue Patientendaten zu erfassen, auch diese ganzen Daten der Patienten dann zu sammeln, damit wir irgendwann am 15. Jahren sagen können, wisst ihr was, passt auf, das ist wirklich nicht gesund. Es hat sehr lange gebraucht, bis dass man auf das Rauchen reagiert hat. Dass das Lungenkrebs verursacht, weiß man schon sehr lange, bis dass die Politik darauf reagiert hat, weil da sind andere wirtschaftliche Interessen dahinter, da müssen schon wir Ärzte aufzeigen, passt mal auf. Aber es ist noch nicht seriös genug zu sagen, das ist jetzt der Einfluss. Aber ich muss sagen, wir werden das nachforschen.
Schön. Es sind nur zwei Fragen vorher. Darf man das der Reihenfolge? Darf man so fragen? Bitte, Silvia.
Eine Frage für mich war, es hieß auch, durch die längere Lebenserwartungen ist der Körper natürlich immer anfälliger auf Erkrankungen. Und Krebserkrankungen dürfte eine davon sein. Ist das korrekt?
Also Statistik aus, das schauen Sie sich die Krebsstatistik an, läuft extrem flach die Kurve und ab dem 50, 55. Lebensjahr steigt das so massiv an. Der Krebs ist eine Alterserkrankung. Natürlich gibt es Krebserkrankungen in jedem Alter, aber statistisch gesehen ist natürlich der alte Mensch, ein 90-Jähriger hat heute zu 90% oder zu 100% sein Prostatakarzinom. Er wird nicht mehr daran versterben, aber das kriegt jeder, wenn er alt mehr wird. Jeder Mann. Das ist das einzige Organ, das wächst im Alter, alles andere wird kleiner. Das ist schon klar. Also das Alter, und ist auch bei den Hirntumoren so, dass die Erkrankungsgipfel, also 55 bis 65, das Lebensjahr, 75, über dem 85. Lebensjahr geht es wieder runter. Aber die Leute sind meistens, sterben dann was anderes, die werden halt sehr, sehr alt. Aber das ist klar, Alter und Krebs ist eindeutig korreliert.
Bitte.
Guten Abend, mein Name ist Peter Herrmann. Ich habe bitte eine Frage diesbezüglich der Hirnregionen, die entfernt werden, ob die Funktionen dann übertragen werden oder dann fehlen beim Patienten.
Das funktioniert auch beim langsam wachsenden Tumor beim Erwachsenen immer noch. Wir stellen das oft fest, wenn wir Funktionsdiagnostik machen, und das ist heutzutage wesentlicher
Sie haben da vorher eine Frage gehabt, ist die nur aktuell?
Ist vielleicht etwas anmaßend. Ich muss mich gleich im Vorhinein entschuldigen. Es ist zwar jetzt das Thema Gehirntumor, also Krebs im Gehirn. Und ich frage mich, Krebs, Lungenkrebs. Ja. Also ich war 14 Jahre lang Raucher und jetzt seit 3 Monaten endlich Nichtraucher. Und ich habe es geschafft, von dieser Sucht freizukommen. Und da waren, also es ist eine psychische Sucht oder psychisch bedingt, körperlich war der Entzug nur minimal. Und ich bin draufgekommen, der Fakt, dass der Staat irgendwo sehr viel Geld dran verdient, an dem, dass das legal verkauft wird und jeder, es ist eine Sucht, da sind sehr viele Leute betroffen. Jetzt ist meine Frage, wem kann ich da jetzt wirklich vertrauen? Dem Staat oder mir selber. Also das ist, wie gesagt, sehr anmaßend jetzt. was ich, meine Religion ist auch, was Krankheiten betrifft, ist Körper, Geist und Seele, dass das irgendwo gemeinsam schwingen soll. Also ich glaube,
das ist gerade, Sie sind sicher der richtige Ansprechpartner. Psyche, die Seele, das ist ja genau das Gebiet, mit dem Sie sich auch interdisziplinär beschäftigen, oder?
Ja, das entspricht auch dem Leitbild unseres Krankenhauses, dass wir die Menschen als Ganzes sehen wollen. Auch die Chirurgen, ich meine, ich habe jetzt gezeigt, dass wir so wohl sehr technisch orientiert sind, was auch Sinn macht, aber auch wir bemühen uns, mit den Patienten zu sprechen, Kontakt herzustellen, zu wissen, wie es denen wirklich geht, vorher, nachher zu kennen. Und die Patienten möchten natürlich gerne mit einem Psychologen reden und die seelische Seite zum Beispiel auch angesprochen haben, aber sie wollen auch zum Beispiel mit dem Chirurgen reden. Ich bin sehr dafür, dass man dafür auch zur Verfügung steht, sofern das in einer Arbeitszeit überhaupt eingerechnet ist. Zur Frage, wenn man vertrauen kann, die Ärzteschaft heutzutage, das sind nicht nur wir jetzt, bemüht sich zunehmend wirklich ganz, ganz offen mit den Patienten zu sein. Auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn der Patient merkt oder nein, der wird angelogen, von wem auch immer, verliert er das Vertrauen und darauf basiert einfach keine gute weitere Behandlungsschiene. Das heißt, ein guter, offener, ehrlicher, aber menschlicher Umgang miteinander führt auch zu Vertrauen. Vertrauen und so weiter, das kann ich nicht beantworten.
Die medialen Dinge sind schon sehr verzerrt, aber ich glaube, das ist nicht nur in der Gesundheit so, sondern auch in der Wirtschaft und überall, wenn man immer den Medien vertraut oder was man, ich glaube, das in der Kronenzeitung geschrieben wird. Man muss sich als mündiger Mensch schon informieren. Ich glaube, dass die Ärztekammer und die Ärzteschaft, es gibt natürlich bei uns auch Leute, die sehr gut daran verdienen, dass sie vieles vielleicht auch nicht machen, dass die Wirtschaft auch mehr hineindrängt und man hört immer wieder, dass das bezahlt wird und was Gott was immer. Ich glaube, sie sollten selber rausfinden, wer der Arzt ihres Vertrauens ist und der kann sie dann, da muss einfach eine Wellenlänge da sein.
Ja, wie gesagt, diese Schwingung eben, ja. Diese sieht man nicht, sondern die kann man nur, die spürt man vielleicht, glaube ich.
Ja. Also das ist ja das Wichtigste. Ich kann auch nicht mit jedem Patienten, ich gebe es zu. Bemühe ich, aber ich kann nicht immer. Ist ja so, einer ist mir sympathisch, einer weniger, ich bin ja kein Übermensch. Ich meine, ich werde auch behandeln, aber ich bin halt ein bisschen vielleicht etwas distanzierter zu dem und zum anderen nicht so distanziert. Das ist ja ganz was Menschliches. Vielleicht bin ich plastischer als wie vielleicht ein Nichtarzt oder was, also Wirtschaftler, weil der hat mehr Fakten, aber immer kann ich auch nicht. Das ist so, das merkt der Patient auch. Und das ist oft besser, dass man dann vielleicht so einen Kollegen gibt. Ne?
Damit vielleicht Vertrauen, ja? Also jetzt Vertrauen in sich selber. Also, wie soll ich sagen, in die innere selber, in die eigene Stimme, ja, die was, oder in sich selber einfach vertrauen, dass man es schaffen kann, was auch immer, ja, das Leben vielleicht.
Einfach Selbstbewusstsein.
Bitte.
Ja, ich möchte jetzt doch noch mal das anschneiden, weil zuerst von den abgestorbenen Zellen gesprochen wurde. Wie ist das jetzt bei der Gehirnblutung? Also das kam aus heiterem Himmel bei einem Verwandten, habe ich zuerst schon erzählt, der Frau Pamaria. Es war überhaupt kein Anzeichen da, direkt beim Abendessen, also Gehirnblutung. Und man hat natürlich, das habe ich eben mitgehört, also wenn ein Mensch älter ist, also 70 Jahre, kann es sein, dass sich doch die Zellen dann nicht mehr so erneuern. Aber mir kommt jetzt nur die Idee, kann man eventuell dann noch was Abgestorbenes operieren oder geht es nicht?
Das macht meistens keinen Sinn. Also definitiv, wenn im Gehirn ein Zelluntergang ist, das wächst nicht nach. Also wenn ein Tumor Gewebe zerstört hat, wenn eine Hirnblutung Gewebe zerstört hat, wenn ein schwerer Unfall Gehirngewebe zerstört hat, welche Ursache auch immer, Hirn wächst nicht nach. Das mit der Plastizität ist was anderes. Das sind die Reha jetzt. Also
ja.
Rasche, gute Reha, Sofortanschlussreha, gute Anschlussheilverfahren, möglichst frühzeitige Bewegungstherapie, Schmerztherapie, Logopädie, was auch immer im Einzelfall ist gefragt. Es gibt aber dann andere Defizite. Da spielt eine große Rolle, egal wodurch ein Zelluntergang im Gehirn zustande gekommen ist. Und da soll man auch wirklich Geld dafür verwenden, weil man häufig auch verhindern kann, dass jemand zum Pflegefall wird oder das verzögern kann und ihn besser wieder reintegrieren kann in auch den familiären Verband zum Beispiel.
Nein, also ich weiß, dass derjenige eh sehr gut behandelt wird, aber was ich nicht ganz mitverfolgen kann, er ist jetzt eben in einem Altenheim und da muss er halt immer von der Person, also dann diejenigen, die was tun können, wie logopädisch oder so weiter, also Physiotherapie, geholt werden. Und gibt es da nicht irgendwas anderes, wo er, weil er hat natürlich auch also interne Probleme, soviel ich weiß, ich bin ja nicht dabei, es ist ja nicht in Linz und mir tut ja das leid, dass der nicht in Linz ist, weil mir kommt vor, dass in dieser anderen Stadt vielleicht was passiert, so viel ich jetzt bemerke. Kann man da nicht woanders unterkommen, dass das noch intensiver behandelt wird? Es war immer am Anfang schwer, das Interne mit dem Therapiemäßigen zu verbinden.
Man darf sich natürlich auch nicht der Illusion hingeben, dass alles reversibel ist. Und dass man gewisse Ausfälle akzeptieren muss, weil es nicht anders geht. Reha ist wichtig und Reha ist heute nicht mehr auf den jungen Menschen beschränkt. Ja. Das war ja lange Jahre so, dass man gesagt hat, einen geriatrischen Patienten tut man nicht mehr rehabilitieren, weil es keinen Sinn hat. Ne? Der geht eh nicht mehr dorwärts, also braucht auch nicht rehabilitiert werden. Sind wir Gott sei Dank weit davon entfernt mit den Akutgeriatrien. Aber gewisse Dinge werden nach einer gewissen Zeit einfach auch durch extremes Rehabilitation nicht mehr besser. Ja. Wenn das ein rehabilitationsspezielles Zentrum ist oder was, man kann das dort einmal anschauen lassen, dann wird man sehen, bis daher und nicht weiter. Und da muss man zufrieden sein mit dem, was man erreicht hat. Es geht nicht so, dass das jetzt über Jahre immer besser wird. Irgendwann ist dann einmal ein Steady State erreicht und da ist es so. Da muss man schauen, welches Steady State kann ich erreichen und muss damit zufrieden sein. Wenn man nichts tut, erreicht man nicht einmal das, muss man sagen. Dann wird es gar nicht besser.
Aber na, für mich ist das jetzt irgendwie eine Beruhigung, weil ich ja weit entfernt bin und das eben nur mit meinen Augen jetzt gesehen habe und daher, ja, das kann schon so sein und das geht ganz langsam, kommen ja Fortschritte, aber ich bin da eben, wenn ich so weit weg bin, eben vielleicht anderer Meinung gewesen. Also danke. Das.
Bitte.
Eines wird aber noch untersuchen bei meinen Patienten einmal gemacht und ich weiß, dass mindestens 50% der Patienten von mir alternative Zusatztherapien, Angebote in Anspruch nehmen. Und das ist so breit gefächert, ich muss sagen, ich bin kein Alternativmediziner, ich bin kein Homöopath, ich bin kein traditionell chinesischer Mediziner, wir haben Leute im Haus. Meine Frau trinkt auch einen Tee vom Chinesen wegen Migräne, weil alles andere nicht geholfen hat, die ganze Schulmedizin. Das ist gar nicht so mal billig. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Also, wie ich noch Onkologie gelernt habe, sind gewisse ältere Kollegen fuchsteufelswüt geworden, weil die Leute was anderes gemacht haben als die Schulmedizin. Ich kläre die Patienten auch, also ich kann keine Wunder wirken. Und ich bin dort limitiert. Ich habe halt vielleicht bessere Daten, weil bei uns mehr wissenschaftlich untersucht wird. Und Sie sprechen Dinge an, die manchen sehr gut getan haben. Es muss nicht immer alles bewiesen sein, dass es mir gut tut. Was ich aber schon einmal bemerkt habe, ist, wenn dann die Angehörigen mit 15 verschiedenen Dingen daherkommen und der Patient ja teilweise sagt, bitte mach es halt, damit sie beruhigt sind. Wissen Sie, die Patienten schützen ja dann die Angehörigen vor Leid, indem sie das machen, was sie sagen, dass sie Ruhe geben, was sie beruhigt sind. Ne? Und der hat dann schon so viel roten Ruhe am Salat Ziegenmilch. Und er hat gesagt, schmeckt Ihnen das? Er hat gesagt, nein, dann dringen Sie es nicht. Habe ich gesagt, das hat einer, machen Sie das, was für Sie wichtig ist. Es gibt Sachen, der geht zum Homöopathen, der geht zum Chinesen und das gefällt ihm. Es sind auch diese Alternativen oft ein guter Psychotherapeut. Die hören sich die Geschichten dahinter an. So wie der Psychologe, der geht ja nicht zum Psychologen, der geht ja zum Homöopathen oder zum Chinesen oder sonst irgendwen. Oder Akupunktur oder weiß Gott was auch immer. Und wenn es irgendwelche einen Bornrichter oder Kräuterweibeln sind, die hören einer zu und die sind positiv für den. Die sind positiv. Ich kann es zwar nicht beweisen und ich rate keinen ab davon. Ich mache Sie nur aufmerksam, bitte sind Sie vorsichtig. Es gibt auch sehr viele Leute, die viel Geld damit verdienen, mit dem Leid der anderen. Das muss man auch sagen. Es gibt sehr unseriöse Leute. Genauso unseriös, wenn ich sage, als Mediziner kann nur meine Wissenschaft kann das heilen und alles andere ist ein Blödsinn. Das stimmt nämlich nicht. Es geht um die Seele des Menschen. Und wenn er was tun will, dann soll er was tun. Das hilft ihm.
Ja, und wir
stimmt nicht. Das ist ein sehr altes Buch. Das Problem ist, dass natürlich das Buch sehr wohl recht gehabt hat. Wir haben keine Substanzen gehabt, die ins Gehirn reingehen. Das Gehirn ist Gott sei Dank sehr gut geschützt von Außeneinflüssen. Darum haben wir ja nicht so viele Infektionen im Gehirn wie in der Lunge. Ne? Diese Blut-Hirn-Schranke schützt. Aber sie schützt auch davor, dass Medikamente dorthin kommen, wo sie hinkommen sollen. Und die Chemotherapeuten, die meisten gehen gar nicht rein. Aber ein modernes Medikament, das seit über 10 Jahren jetzt wirklich im Gebrauch ist, das geht rein und das hilft auch. Wir wissen auch, wenn es hilft und wenn es nicht hilft, weil wir die Biologie der Tumoren so untersucht haben, dass wir wissen, die sprechen gut an, die sprechen weniger gut an. Also das ist mittlerweile schon. Wir haben sehr, sehr interessante Sachen erfahren in den letzten Jahren durch die Biologie, durch die Molekularbiologie, durch die genetischen Veränderungen in den Tumorzellen. Da sind wir auch schon jahrelang mit unserem Forschungslabor dabei. Wir wissen heute, es gibt Resistenzmechanismen in den Tumorzellen des Gehirns. Es ist einfach so, wenn da die Substanz, die Chemotherapeutik kommt, das kommt ja hin, macht einen Schaden an der DNA, Methylgruppe, der Alkylgruppe hängt es an, und der Tumor ist nicht so blöd, der hat natürlich ein Eiweißmolekül gebildet, das räumt den Schaden, den das Chemotherapeutik gemacht hat, wieder weg und repariert das. Das ist ein Reparaturmechanismus, der im Körper tausendfach, millionenfach vorkommt, wenn irgendein Schaden gesetzt wird, das repariert. Wenn ich eine Lungenentzündung habe, ist das Epithel kaputt, das repariert sie wieder im Respirationstrakt. Genauso geht es bei den Tumoren Wissen heute, das kann man nachweisen, hat er diesen Resistenzmechanismus oder hat den nicht, und dann hat er eine bessere Prognose, ein besseres Ansprechen drauf. Und das Problem ist, wir müssten dann für den Mechanismus haben, den Resistenzmechanismus, was anderes finden. Und das haben wir mit einem jungen Fach, muss man sagen. Aber wir können das halt schon besser, viel, viel besser abschätzen, wann es wirken wird und wann nicht.
Ich glaube, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Sie haben ja schon gesagt, in der Zeit, in der Sie da beschäftigt sind, hat sich die Prognose schon deutlich verbessert. Können Sie ein paar so von Ihren beiden Linien zeichnen, in welche Richtung das gehen wird? Hat man da schon Ideen, was hoffnungsvolle Ansätze sind, was Sie Angiogenese haben oder was immer da im Bereich der Gehirntumore möglich werden?
Also, ich war vor 3 Wochen in Amerika beim amerikanischen Hirntumorkongress und was dort eigentlich jetzt, oder was in den letzten Jahren tut, ist einmal das Molecular Profiling, wie ich schon gesagt habe, einfach herauszufinden, welche Patientengruppe beim Glioblastom läuft besser, welche schlechter. Wir haben wieder neue Marker entdeckt, wo wir ganz genau wissen, das sind die jüngeren Patienten, die viel besser und viel länger leben, als wie die anderen mit dem gleichen, offenbar gleichen Tumor Glioblastom. Das kann man heute molekularisch, wenn man tausende Gene auf einmal testen mit Microarrays, das sind Spezialmethoden, da kann man gleich tausende Gene auf einmal anschauen und Genomics und Proteomics oder wie das alles heißt. Ich bin ja kein Biologe. Dort geht es einmal hin. Wir suchen dann auch molekularbiologisch Zielstrukturen, die wir bewusst hemmen können. Wir verstehen viel mehr, warum wächst eine Zelle, welche Signalwege innerhalb der Tumorzelle sind aktiv, damit die Tumorzelle wachsen kann, einwachsen kann, sich teilen kann, das wissen wir alles. Angiogenese haben wir, da haben wir angesprochen, die Zelle braucht Blut, die Hirntumoren brauchen Blut, Gefäße. Sie bilden Substanzen, die Gefäße nachbilden, weil sie extrem schnell wachsen, brauchen sie viel Gefäße. Es gibt schon Substanzen, die genau das hemmt und dadurch hat der Tumor natürlich keinen Sauerstoff, keine Ernährung. Er hat das Problem, dass er natürlich auch Faktoren produziert, dass er unter den widrigsten Umständen auch noch überleben kann. Das ist ja die Tumorzelle. Auch mit sehr sauerstoffarmen Gewebe, wo andere Zellen absterben würden, kann der Tumor noch leben. Also der windet sich und dreht sich. Und wir versuchen natürlich jetzt diese Zielstrukturen immer genauer, um letztendlich, und das war eine halbe Tag Educational Session, also wirklich Vorträge, um individualisierte Therapien zu entwerfen. Nicht das Glioblastom zu behandeln, sondern den Patienten mit seinem Typ von Glioblastom zu behandeln. Mit der maßgeschneiderten Therapie, die ich vorher im Labor geschaut habe, unter welcher Gruppe fällt der, welche Untergruppe hat er, welche Therapie wird dort wahrscheinlich gut ansprechen. Das ist Zukunftsvision, aber das wird werden. die reinen Chemotherapeutiker sind ein bisschen Keule, die hauen halt einmal hin. Ne? Und wir schauen, dass wir halt immer genauer den einzelnen Tumortyp erwischen pro Patient. Und dort geht es sicher hin, um die individualisierte Behandlung. So sie auch individualisiert behandeln, wieder nur rausschneiden und jetzt schaut man, warum man wo was rausschneidet. In der Chirurgie hat sich das ja auch sehr spezialisiert.
Silvia?
Ne?
Das war eigentlich eine Frage, die ich hatte, aber ich habe noch was anderes. Und zwar, ich gehe davon aus, dass beim Gehirntumor wie bei allen anderen Tumoren wahrscheinlich die Früherkennung hilfreich ist, damit man das überwinden kann. Nicht. Nein? Nicht?
Nein. Aufgrund der Häufigkeit, wie ich so dargestellt, ist ja nicht so häufig. Wir haben bei unserer Landesnervenklinik ungefähr 100 primäre Hirntumoren pro Jahr, also reine nur Hirntumoren, also nicht Metastasen jetzt gesehen, auch keine gutartigen. Ich meine, das ist ein Einzugsgebiet von 1,3 Millionen Leuten. Also Oberösterreich, wir haben auch einiges von Niederösterreich noch mit zu versorgen, am Städten oder was, weil es war lange Zeit dort in St. Pölten keine Neurochirurgie. Das ist so selten, dass das Screening keinen Sinn macht. Ich meine, das ist volkswirtschaftlich völlig. Und erstens einmal das Glioblastom, man weiß das aus zufälligsten Befunden. Leute kommen mit einem Schädelhirntrauma nach einem Unfall ins Spital, kriegen dort eine MR-Untersuchung, haben nichts. 5 Monate später kommt er mit Kopfschmerz oder Epilepsie ins Krankenhaus und hat einen 5 cm großen Tumor, weil der so schnell wächst. Und es nützt mir nichts, wenn er 3 cm ist, ist er auch schon böse, extrem böse. Er wird wahrscheinlich besser leben, weil er es besser operieren kann. Aber das Problem ist, die Vorsorge hat überhaupt keinen Sinn bei den Art von Tumoren.
Bitte aufs Mikrofon.
Es ist nur eine medizinische Frage. Ich bin im Beruf Klinikseelsorger, aber vor 10 Jahren ist ein Freund von mir gestorben an einem Astrozytom. Ist das verwandt mit dem Glioblastom oder ein anderer Ausdruck?
Ja.
Da war es nämlich so, der hat im September die ersten Symptome gehabt, dann ist er im November in Graz operiert worden. Und 10 Wochen später ist das Lied von vorn losgegangen und weitere 10 Wochen später ist er gestorben.
Das gehört in die Gruppe der Gliome. Astrozytom gibt es gerade 1-3, K3 ist auch ziemlich bösartig. Ganz ähnlich und kann auch ähnlich ungünstig verlaufen. Das Glioblastom gibt überhaupt ein Kontumatierstufen der Erkrankung. Glioblastom ist immer gerade hier.
Dreier gehabt haben.
Wird wahrscheinlich ein Dreier gewesen sein und der kann ganz genauso unglücklich verlaufen. Das gehört auch in die gleiche Gruppe, kommt aus dem Bierzellen mit diesem Thema.
In Niederösterreich wird jetzt ein sehr großes Projekt, diese Neutronenquelle, installiert. Ist das etwas, was auch Sie betreffen wird? Oder Ihre Forschungstätigkeit und Ihre Tätigkeit als Arzt betreffen?
Zufällig kenne ich die, die dort auch als Prokuristin arbeitet und eine Radio-Onkologin aus Graz ist. Das wird die Schwerionenbestrahlung sein. Das wird sicherlich zusätzlich, es wird weniger für diese bösartigsten Hirntumor-Glioblastome sein, weil das weiß man schon von den deutschen und den amerikanischen Zentren, dass es da nicht so gute Ergebnisse gibt. Es wird bei den gutartigen Hirntumoren, die sehr, sehr schlecht liegen, an der Sehbahn oder was, aber ich glaube, da weißt du mehr davon, dort wird sicherlich ein entscheidender Fortschritt sein. Das muss man sagen.
Es gibt ja verschiedene Strahlungsformen, wir haben ja seit langer Zeit einen Linearbeschleuniger, der ganz punktgenau in seiner Einfallsstrahlung sehr kleine Areale erreichen kann, das ist ähnlich wie das Governess in Graz und in Wien. Es gibt auch die herkömmlichen Bestrahlungsformen, die sind nicht so kaputt gemacht. Es gibt sehr viele verschiedene Bestrahlungsformen. Und genauso ist es bei der Chemotherapie darauf ankommt, das Richtige für den richtigen Patienten zu finden, das ist auch für die Bestrahlung und somit auch für diese neuen Formen der Bestrahlung sein. Man kann nicht die Patienten über einen Kamm scheren. Man muss wirklich individualisiert schauen, welcher Patient ist, was kann man operativ anbieten, was kann man chemotherapeutisch anbieten und welche Form der Bestrahlung ist für diesen Patienten die richtige.
Das ist ja dann manchmal, es kommt ein neues Riesengerät, das super ist und Schwerionen und alles heilen. Und dann wird in den Medien das so präsentiert, dass man quasi jetzt alles damit machen kann. Das stimmt ja nicht. Ne? Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also lieber den Spezialisten fragen. Ich bekomme das jetzt schon die Fragen, obwohl es noch gar nicht im Betrieb ist. Ja.
Ganz andere Frage jetzt, aber ist es zum Beispiel so, wenn man irgendeine Krankheit einmal im Gehirn gehabt hat, so, weiß nicht, Gehirnhautentzündung oder irgendeine andere, wo ja, es heißt immer so, dass das Gehirn ja geschützt wird und durch solche Krankheiten ist ja diese Schutzschicht oder es wandert leichter was ins Gehirn rauf oder so, hört man manchmal, weiß nicht. Ist da die Gefahr dann größer, dass man zum Beispiel mal einen Gehirntumor kriegt oder so? Oder hängt das überhaupt nicht mit irgendwas zusammen?
Nein, aber zum Beispiel
darf ich noch einmal jetzt meinen Fall fragen, weil das wirklich so überraschend war. Ganz normales Leben, spazieren gehen, Wanderungen, nicht rauchen, fast kein Alkohol. 2 Tage vorher waren die noch bei uns und kriegt beim Abendessen so starke Kopfschmerzen und diese Gehirnblutung. Wie kommt also das mit 70 Jahren? Aber wie gesagt, gesund ist das Leben, kann man sagen.
Es trifft an der Schlag. Und Sie haben es genauso geschildert. Aus heiterem Himmel, aus dem Nichts.
Ja.
Das kann man natürlich sagen, hat ein 70-Jähriger nicht Erkrankungen oder Erkrankungen kann man nicht sagen. Weil wenn ich einen hohen Blutdruck habe, habe ich keine Erkrankung, wenn ich es nicht weiß, weil ich es oft nicht spüre. Nur die Gefäße leiden darunter. Und das Ende eines Schlaganfalls oder auch einer Hirnblutung ist ja oft, das ist ein Symptom einer internistischen Vorerkrankung. Entweder Bluthochdruck, Blutfette erhöht, Zucker. Es gibt auch Gefäßmissbildungen, die zu sowas führen. Also man, das ist jetzt nicht, das kann einfach haben, Aneurysmen, das sind Ausbuchtungen für Gefäßen, da sind Buren viel besser. Und die auf einmal paff, platzen. Pech, Schicksal. Oder er hat Vorerkrankungen, die Gefäße so geschädigt sind, der Blutdruck schnellt auf einmal auf über 200 und dann kommt es zur Blutung in einer Krise.
Habe ich Sie vorher richtig verstanden? Es gibt Tumore, allein, wenn sie gutartig sind vielleicht, die man eben nicht sofort rausoperiert. War das richtig verstanden oder wird jeder Tumor auch entfernt?
Ja, also nehmen wir mal an, das ist eine 80-jährige Patientin, die multiple internistisch erkrankt ist, bei der zufällig im Rahmen einer Aufklärung ein kleines, verkalktes Meningiom festgestellt wird, der keine Symptome macht, der keine Epilepsie, der keine Ausfälle, es drückt nicht wesentlich so aufs Gehirn und es ist schon verkalkt. Würde ich diese Patientin vorschlagen, das nicht operieren zu lassen, sondern zu kontrollieren. Weil die Gefahr, dass das Weiterwechseln schon verkapselt und verkalkt ist, so gering ist, während das operative Risiko in dem Alter nicht so gering ist. Das heißt, es ist immer auch hier eine individualisierte Beratung für den einzelnen Patienten notwendig. Wenn das ein junger Patient ist und mit dem gleichen Tumor, dann wird er nicht verkalkt sein, dann wird er aktiv sein, dann wird man sehen, dass er sehr gut durchblutet ist und damit weiß man, er wird wachsen. Das ist eine ganz andere Strategie, eine ganz andere Beratung natürlich notwendig, weil man dann natürlich proaktiv vorgehen kann und sagen, die nehmen wir auch rechtzeitig raus, der macht noch keine Probleme, aber er wird wachsen, sie sind nur jung, der ist verblutet. Und das ist natürlich schon wichtige Aufgaben, die man hat in der Ambulanz und der Beratung solcher Patienten.
Gibt es eigentlich auch wirtschaftliche Entscheidungen, dass, eben gerade was das Alter angeht, dass man bestimmte Operationen eben nicht mehr durchführt, wenn man... Ich weiß nicht, gibt es irgendwie eine Grenze, bis wohin man sagt, da zahlt es sich aus, da zahlt es sich nicht aus?
Das ist das, was wir Ärzte dürfen, was von der Politik kommt. In England ist das schon der Fall. Da dürfen sie auch ab einem gewissen Alter gewisse Krankheiten nicht mehr behandeln, weil es wirklich einfach nicht abgedeckt ist. Und das finde ich eigentlich, also dass man uns dem Arzt und dem Patienten und dieser Interaktion die Aktionsmöglichkeiten nimmt durch wirtschaftliche Interessen, finde ich also absolut abzulehnen und unmenschlich. Es gibt zum Beispiel 90-jährige Patienten, die hervorragend noch operabel sind, weil sie in einem guten Zustand sind und eine Erkrankung haben, die man gut behandeln kann mit einer Operation. Warum soll ich diesen Patienten das verweigern? Es gibt im Gegenzug ja auch 30- oder 40-jährige Patienten, die sich selbst so geschädigt haben durch irgendwelche Verhaltensmuster, die immer wieder die schlechteren Zustand sind. Das heißt, ein Alterslimit für eine Operation, wie es in England der Fall ist, würde ich absolut ablehnen. Also in Österreich ist das derzeit nicht der Fall, aber so wie die wirtschaftliche Situation ausschaut, muss man immer auf der Wurzel der Folge nicht passiert und dass die Entscheidungsgewalt nicht bei der Politik liegt, sondern beim Arzt und seinen Patienten in einer gemeinsamen Entscheidungsfindung.
Gerade bei diesen Tumoren oft sehr schwierige Entscheidungen, bei mir nicht jetzt wirtschaftlich, sondern macht es Sinn, den Patienten zu behandeln. Und ich kenne viele Kollegen, die solche Gespräche scheuen. Es geht irrsinnig schnell, einen Strohhalm hinzuhalten und irgendetwas zu machen. Das dauert 5 Minuten. Aber zu sagen, nichts mehr zu machen, dauert viel länger. Und ist psychisch viel belastender für den Arzt selbst. Und ich habe diese Gespräche natürlich zuhauf, weil irgendwann ist es, und ich sollte eigentlich einmal das Wohl des Patienten berücksichtigend auch sagen, wissen Sie, eine Behandlung Ihrer Erkrankung macht keinen Sinn, weil Sie mehr leiden werden, wenn ich Sie behandle, als wenn ich Sie nicht behandle, jetzt so quasi tumormäßig behandle. Das heißt aber gleichzeitig bei mir, und das sage ich jeden Atemzug, deshalb sind Sie jetzt nicht ausbehandelt, weil was bedeutet ausbehandelt? Gehen Sie nach Hause und tun Sie, was Sie wollen. Die werden bei mir am Monat nachher nochmal kontrolliert. Ich schreibe dahin klinische Begutachtung. Wie geht es ihm zu Hause? Hat er Symptome, die ihn leiden lassen? Weil das behandle ich bis zuletzt. Ich werde seine Kopfschmerzen behandeln, einen Hirndruck hat, seine Symptome Erbrechen behandeln. Ich werde schauen, dass das soziale Umfeld passt und so weiter. Aber ich sage schon, und da habe ich keine wirtschaftlichen Interessen dahinter, aber ich sage, es bringt dem Patienten nichts. Das ist die menschliche Komponente. Man kann natürlich dann noch und noch und noch und noch und noch probieren, bis dass der Patient dann an der Infusion verstirbt, die eigentlich für die Tumorerkrankung das halte ich für zu lange therapiert. Das sollte nicht sein.
Jetzt würde mich interessieren,
gut, das war ein Freund von mir.
Spezialist müsste man Spezialisten suchen. neurochirurgische Kollegen gehabt, nicht aus Linz, sondern aus Bundesländern, die haben sich verstopft, die nicht verstorben sind. Ich habe gesehen, wie schlimm das ist, wenn man das Vertrauen zu anderen Kollegen dann doch nicht so hat und dauernd selber sich behandelt. Das macht keinen Sinn. Wenn ein Arzt krank wird, muss er auch sehen, dass ihr das nicht. Genau wie jeder andere Patient ein bisschen abgeben und sich vertrauensvoll an jemanden wenden, sich jemanden suchen, dem man einfach vertraut. Ja. Es ist eh immer ein Miteinander in der Entscheidung, Arzt und Patient, aber man muss sich auch als Spezialist jemanden suchen und sagen, und das ist jetzt ein Behandlungsplatz. Und dem Vertrauen ist auf dessen Spezialmeinung vorfällt. Da habe ich ein gutes Gefühl und auch den Plan gesetzt.
Ich bin dann nicht mehr Arzt, ich bin Patient. Das sage ich Ihnen auch. Ich habe einige Kollegen leider, die so eine Diagnose haben. Und sie sind Patienten. Ich habe nur mal natürlich ein bisschen leicht in der Aufklärung, weil sie fachlich, ich brauche mich jetzt nicht so, dass der Mensch muss ja mich verstehen. Und der Arzt versteht mich halt dann etwas leichter im Gespräch. Man kann ein bisschen mehr fachsimpeln. Man wird das natürlich auch anders dann irgendwie schaut, dass man einen viel mehr mit einbezieht, das darf ja sein. Er ist ja auch ein gewisser Spezialist, vielleicht nicht für das, weil da gibt es nicht so viele Spezialisten in Österreich, aber er ist, ich sage es ihm auch, er ist primär Patient und nicht Arzt. Er ist in seiner Entscheidungsfähigkeit nämlich furchtbar eingeschränkt. Und es ist sehr unterschiedlich, ob der von Pontius zu Pilatus läuft oder nicht. Das ist eine Persönlichkeitssache. Und nicht, weil er Arzt ist. Darauf, was für Professionen hat natürlich. Ne? Ich kann es nicht sagen, weil ich kann recht gescheit reden und kann sagen, ich mache das so mit den Patienten und die leben so gut und die bearbeiten das, wenn ich das hätte. Möglicherweise würde ich verrückt werden oder irgendwas machen. Ich lebe dann natürlich jeden Tag, ich denke viel öfter an den Tod und an das Sterben, vor dem habe ich nicht das wirklich größte Angst, muss ich dazu sagen. Aber wenn ich die Diagnose kriege, ob ich da nicht auch durchdrehe, völlig irrational bin. Ich bin ja da kein Doktor nicht. Ich muss ja als Doktor nicht immer stark sein. Ich bin Mensch und da bin ich genauso schwach. Gott sei Dank bin ich es noch, weil sonst wäre ein Roboter dann für den Patienten nicht gut. Wenn ich selbst nicht irgendwie eine Unsicherheit in mir hätte.
Sie lebt.
Inwiefern beziehen Sie eigentlich Verwandte, Freunde und so weiter in die Behandlung ein? Oder wie werden die informiert? Oder wie muss man sich das im normalen Alltag, Krankenhausalltag vorstellen?
Dass bei mir jede Aufklärung mit Angehörigen erfolgt. Sie können im Aufklärungsgespräch den Patienten sagen, Sie haben jetzt einen bösartigen Hirntumor, das ist Krebs, der aus dem Gehirn selbst hervorgeht, nicht dass irgendwo anders herkommt, das Metastase. Und alles, was Sie dann reden, ist in den meisten Fällen vergessen. Die merken sich nichts mehr. Sie bekommen einen Hammer. Und die nächste halbe Stunde ist für die Wurst. Wenn der Patient so einen Schock hat, dass er das andere alles nicht mehr realisiert oder verdrängt oder so, hat momentan das im Kopf und das funktioniert nicht. Die kommen dann raus und sagen, die haben mir gar nicht aufgeklärt, was ich jetzt kriege, ich weiß ja gar nicht, was für Behandlung hat. Ihr sagt es, die Chirurgen sagen so oben schon, und dann kommt er runter und dann frage ich, was der Patient eigentlich weiß. Und da sagt er, mir hat niemand was gesagt. Ich weiß ganz genau, dass die Verdauungsstörung ihm genau aufgeklärt hat. Aber das ist der Schock, was er da hat. Und dann sagt sie mir, die Patienten werden nicht gescheit aufgeklärt. Dem muss man Rechnung tragen und da gehören unbedingt die Angehörigen mit einbezogen, weil dann hören 4 oder 6 oder 8 Ohren teilweise viel mehr. Es kommt viel mehr an Rückfragen und es wird immer dann geschaut, wissen Sie was, wenn Sie noch Fragen haben, bitte fragen Sie noch. Und Telefonnummer da, Informationsblatt, weil das ist 1, 2, 3 Tage nachher, eine Woche nachher. Und Aufklärung ist ein Prozess, der sich an der jeweiligen Krankheitssituation orientiert und ist nicht eine abgeschlossene Sache. Einmal aufklärt, nie mehr aufklären. Weil der kann ja stabil sein, dann kriegt er wieder einen Nachwuchs und man muss ihn wieder aufklären über neue Therapie und so weiter. Also so funktioniert es bei uns. Dem fahren wir gut.
Bei der chirurgischen Aufklärung versuche ich auch immer, Angehörige dazu zu holen, und zwar diejenigen, die von Patienten gewünscht werden. Und Angehörige, die sich melden, und sozusagen gar nicht mehr reden wollen, ohne den Patienten, und der Patient ist dann ganz bewusst, dass er nicht da ist. Ich muss ja auch wissen, welche Angehörigen sich auch mal bei Familienstreitigkeiten drauflassen. Und ich vermerke meistens am Dekorationsaufklärungsbogen, welche Angehörigen der Patienten zweifelsfrei informiert haben müssen. Also schon muss man auf Wunsch des Patienten auch angehen.
Bitte.
Zwei Fragen noch, bitte. Die erste: Wird auch bei solchen Eingriffen computergestützte Operationstechnik verwendet? Und ein Fallbeispiel aus dem Leben: Wenn ich zum Beispiel ein Buch weglege und finde es nicht mehr, habe ich da eine Denkstörung infolge Sauerstoffmangel oder ist das mit einem Gammaquant verbunden?
Wir operieren zwischen 300 und 400 Operationen jährlich mit Computer. Das sind immer diejenigen Operationen, die die schwierigsten sind. Da lassen wir uns ganz gern vom Computer helfen. Das kann man sich aber nicht so vorstellen, dass es wie ein Roboter ist, sondern also immer noch mikrochirurgisch ganz bei einem Mikroinstrument und dem Mikroskop selber, also händisch. Aber der Computer hilft uns, den besten Weg zu finden, alle diese schönen Bilder ins Operationsmikroskop einzuspielen, zu wissen, wann man rechtzeitig aufhören muss und so weiter. Also die computergeführte Operation ist eine echte Erfolgsstory in der Narrochirurgie. Mindestens genauso erfolgreich wie das Operationsmikroskop. Und ich lege auch manchmal ein Buch weg und vergesse, wo ich es hinkriege. Das ist natürlich das Problem.
Herr Dr. Bicher, Sie sind ja in einer europäischen Organisation zur Behandlung und Erforschung von Krebs. Wie ist Österreich international integriert? Wie ist der Standard in Österreich? Kann man da Vergleiche ziehen mit anderen Ländern?
Ich muss eines sagen, erstens bei unserem medizinischen System, das ja auch häufig schlecht geredet wird, ist mir sicher, dass es das sozialste System der Welt ist. Wir haben Zugang eigentlich zu jeglichen Behandlungsmethoden, man jetzt vielleicht ausgenommen ganz spezialisierte Dinge, die heute halt einfach nur zwei, dreimal wo in der Welt operiert werden oder sonst behandelt werden, von dem gibt es nichts. Wir sind in Europa mit Sicherheit auf dem Sektor vorne dabei. Das ist jetzt kein Eigenlob. Wir haben Kontakte natürlich vorwiegend auch zu deutschen Kollegen aufgebaut, die uns immer wieder sehr gerne einladen, bei Studien mitzumachen, weil wir ein sehr großes Zentrum sind. Also in Österreich das größte Zentrum mit der größten Neurochirurgie Österreichs. Also wir haben da schon einiges an internationaler Kooperation und auch Austausch. Aber es ist halt nicht so viel Kunst, Austausch zu machen mit den Medien. Also man erfährt relativ viel, was sich in der Welt tut. Und man kann sagen, dass man in Österreich eigentlich die Behandlungen kriegt, in Amerika sind es auch nicht gescheiter. Es ist so, ich war jetzt vor einem Kongress vor ein paar Wochen dort, kochen ja das Gleiche. Ich meine, das sagt ja jeder. Es ist ja nicht Amerika so viel besser als wie Europa. Da braucht man nicht so weit fahren, um eine Behandlung zu bekommen. Ne? Und Kennedy ist auch gestorben an Hirntumor. Ne?
Genau.
Obwohl er der Kennedy war. Ne?
Ja. Dr. Haus nicht geholfen.
Nein.
Gibt es von Ihrer Seite noch jetzt mehr Anfragen dazu? Dann hätte die Frau Dr. Wurm schon noch eine Bitte. Sagen Sie bitte ein bisschen was zum Medizin-Uni Linz.
Ja, sehr gerne. Das ist mir persönlich ein großes Anliegen, jegliches Forum dazu zu benutzen, informativ tätig zu sein. Es fehlen uns in Kürze in Österreich eine Menge Mediziner. Es geht sehr viele in Kürze Pension, nicht nur Spitalärzte, sondern auch praktische Ärzte. Und wir sind in Oberösterreich mit Sicherheit das Bundesland, das erste vom Medizinermangel betroffen sein wird. Weil wir sind das drittgrößte Bundesland, wir haben keine Medizin, wir haben
haben eine sehr starke wirtschaftliche Ausrichtung der Universitäten in Oberösterreich. Und wir hätten ein sehr gutes Angebot an Verflechtung und Synergien. Es ist ausgerechnet, dass uns in Österreich derzeit 600 bis 700 Abgänger von Medizinunis fehlen. Und wir brauchen im Oberösterreich pro Jahr 300 Mediziner, die fertig werden. Es ist nur leider so, dass die Kinder, die jetzt Medizin studieren, unsere Kinder, meine Tochter zum Beispiel auch, meistens nicht gerne nach Oberösterreich zurückkommen, weil sie sich akademisch hier nicht verwirklichen können, solange es keine Uni gibt. Das heißt, die klugen Köpfe bleiben ganz gern weg. Und wir haben mit Sicherheit in Oberösterreich als erstes das Problem. Ich habe kürzlich mit unserer Personalverantwortlichen ausgesprochen. Sie sagt, wo früher 14, 18 Leute auf eine Stelle gewartet haben, bei den Medizinern, hat sie jetzt Mühe, einen einzigen zu finden. Und zwar nicht nur bei den Fachärzten, wir haben zwei Facharztstellen, weil es dann überhaupt besetzt war, sondern auch bei den Turnusärzten, bei den Ausbildungsärzten, bei den praktischen Ärzten. Und das Problem brennt, weil die jungen Leute, die wir jetzt ausbilden, die werden ja dann erst fertig, wenn der Markt schon da ist. Und wenn wir nicht bald starten mit einer Medizinuni in Oberösterreich, dann werden wir in Kürze ein Problem haben. Das hängt auch damit zusammen, mit der Bevölkerungspyramide, damit, dass wir Gott sei Dank alle älter werden, aber auch, dass wir natürlich mehr Medizin brauchen werden. Also wir haben viele Faktoren. Wir sind das drittgrößte Bundesland, wir bilden 25% deutsche Kollegen aus, die dann wieder weggehen. Viele der Medizinstudenten werden an den derzeitigen Universitäten leider nicht fertig, so Drop-Out-Rate geht bis zu 50%. Das heißt, die studieren werden bereits nicht alle fertig. Und Oberösterreich ist ein sehr wirtschaftsstarkes und lastiges Land und techniklastiges Land, aber wir dürfen nicht vergessen, der Wirtschaftsstandort Oberösterreich wird sich ohne gute Ärzteschaft und ohne auch dieses akademische Umfeld, das es braucht, wirklich Spitzenmedizin in Oberösterreich zu halten, nicht halten lassen. Und da geht mein ganzes Plädoyer hinein. Also wir arbeiten von der medizinischen Gesellschaft seit Jahren ganz massiv daran. Es gibt ein fertiges Curriculum, es gibt ganz klare Platzvorstellungen, es gibt ganz klare Kostenauflösungen. Es gibt ganz klare Studien, was wann eintreten wird. Die Politik in Oberösterreich steht auch total hinter uns, und zwar alle Parteien, an der Spitze Landeshauptmann Thüringer. Und es gibt auch die Möglichkeit, in den Unterstützungsverein mit einzutreten. Es ist kostenlos, man braucht sich nur einlinken in die Homepage Förderer der Medizin ohne Links. Das ist ganz leicht zu finden, braucht man nur googeln. Und dort kann man auch jederzeit Informationen zu den aktuellen Studien und zu den aktuellen Daten sich herunterladen. Und wie gesagt, das ist eine kostenlose Fördermöglichkeit. Wie gesagt, das Curriculum ist fertig, wir haben sehr viel gearbeitet daran. Und ich würde mir halt wünschen, dass die Sinnhaftigkeit dieses Projektes, das natürlich auch ein Geld kostet, das ist klar, begriffen wird. Und zwar auch im Rahmen der Umweltrentabilität, die das für das Land Oberösterreich und für das ganze Land Österreich überhaupt haben wird. Und die auch diesen guten Wirtschaftsstandort, den wir hier haben, auch absichern wird.
Danke sehr. Ich glaube, ein sehr gutes Abschlussstatement. Ich danke Ihnen beiden für das höchst interessante Gespräch, höchst aufschlussreiche Gespräch. Und ich nehme an, dass Sie auch für kurze Gespräche dann noch zur Verfügung stehen. Danke sehr.